Leben in Freiheit. In dieser Woche sind Bilder durch die Medien gegangen von dem adretten Mann, Günther Canun. Ich bin nicht ganz sicher, Canun ist, das klingt für mich bündnerisch. Aber er war in Zürich und er war dort Leiter vom Bauinspektorat. Und er war in den Medien, schon vor vielen Jahren, vor über 30 Jahren, weil er im 1986 vier von seinen Mitarbeitern bei einer Sitzung hingerichtet hat. Und er ist dann verurteilt worden. Und warum er in den Medien war, es ist bekannt worden, dass er schon vor ein paar Jahren gestorben ist. Und dass er vom Jahr 2000 bis zu seinem Tod im Tessin ein Leben in Freiheit geführt hat. Das hat er dann so ein bisschen Wellen gegeben. Und auf was das raus will, ist bei diesem Mann, er war im Gefängnis gewesen, und im Jahr 2000 ist er rausgekommen, ist er frei geworden. Und stellt euch jetzt mal vor, ihr wäret im Gefängnis gewesen. Und er heisst so, heute ist der Tag, wo ihr raus könnt. Und dann geht die Zellentür auf, ihr lauft raus. Was macht ihr als nächstes? Geht eine Zelle weiter und geht dort wieder hinter den Stab. Und die Tür geht wieder zu. Nein, man geht raus und man lebt sein Leben in Freiheit. Und das hat der Günther Canun gemacht. Leben in Freiheit. Also man kann noch viel über den Fall diskutieren, aber einfach der Punkt, er hat nachher ein Leben in Freiheit gelebt. Und das wollen wir Menschen doch auch. Und wir wollen heute und am nächsten Sonntag eine kleine Serie starten, wo wir den Galater 5 ein bisschen genauer anschauen. Und heute geht es um das Thema Leben in Freiheit. Und nächsten Sonntag ist noch die Frage, ja, wie geht denn das praktisch? Also heute eher, wie sieht das aus, Leben in Freiheit? Wie kommt das zustande? Was ist die Grundlage davon? Und nächsten Sonntag dann das Leben im Geist. Wie können wir die Freiheit leben? Galater 5. Ich möchte euch einfach direkt vorlesen. Galater 5, Vers 1 bis 15. Es wird nämlich mit einem Paukenschlag an. Galater 5, Vers 1 bis 15. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst euch von mir, Paulus, gesagt sein, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt, denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denkt daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, dass ihr die Dinge genauso sehen werdet wie ich. Diejenigen allerdings, die euch verwirren und irreführen, werden ihre Strafe nicht entgehen, ganz gleich, wer sie sind. Mir, liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsse sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre ja der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt. Sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch noch gleich kastrieren lassen? Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Ganz ein emotionaler Abschnitt, wo der Paulus da an seine Geschwister, an seine Gemeinde in Galatien geschickt hat. Und es ist allgemein, der ganze Galaterbrief ist sehr kämpferisch. Der Paulus setzt sich da ein. Und er setzt sich dafür ein, für die Freiheit, die Jesus schenkt. Zu Freiheit hat Christus uns befreit. Zur Freiheit sind wir berufen. Nicht zur Gefangenheit, sondern zur Freiheit. Freiheit ist ja für uns Schweizer ein Höchstgut. Oder so ein bisschen unabhängig sein. Wir sind stolz darauf, dass wir nicht Teil der EU sind, sondern dass wir unsere eigenen Gesetze machen. Wir sind stolz auf unsere direkte Demokratie, dass wir eigentlich nicht abhängig sind von einer Regierung, wo jedem Einzelnen genau sagt, wo durch, oder? Wir leben frei. Und wir wollen das auch. Aber vielleicht sind wir doch ein bisschen weniger frei, als wir häufig denken. Da kommt ein Virus und schon gibt es Massnahmen. Massnahmen, die tief greifen, die fest einschränken. Man denkt ja, wir sind unabhängig vom Ausland. Nein, die rundherum machen Massnahmen. Wir in der Schweiz machen auch Massnahmen. Man denkt, wir sind unabhängig von der EU. Was passiert, wenn zu wenig Masken rum sind? Die EU blockiert Lieferungen, die wir Schweizer gekauft haben, an Masken. Und die EU sagt nein. Also wir sind da total abhängig. Und ich glaube, wir sind auch auf anderer Ebene viel abhängiger, als wir häufig denken. Das Beispiel am Anfang, wenn jemand aus dem Gefängnis kommt und nachher in Freiheit lebt. Ich glaube, wir Menschen, wir ticken häufig anders. Häufig, ja, nehmen wir das zwar an, dass wir jetzt aus dieser Zelle sind, aber wir gehen schwupps über in eine andere Zelle und gehen dort wieder rein. Mir ist aufgefallen, Leute, die vom Rauchen wegkommen, gerade die es sehr schnell schaffen, häufig schaffen sie das, sich zu lösen vom Rauchen, aber nachher haben sie dafür oft einen Kaugummi im Mund und kauen den. Sie sagen, ja, ich brauche etwas im Mund oder ein Däffel, das sie nehmen. Oder man setzt das eine mit dem anderen. Ich meine, klar, Kaugummi oder Däffel ist sicher besser für den Körper als jetzt der Rauch. Aber gleich, man braucht wie etwas, um sich ablenken vom Eigentlichen. Und so, die Tendenz, die haben wir einfach. Aber zur Freiheit hat Christus uns befreit. Er hat uns befreit. Was ist denn das für eine Freiheit, und er uns dazu befreit? Und ich möchte einfach ein paar Punkte von dieser Freiheit ausgreifen, wo wir in der Bibel sehen, zu was das uns Jesus befreit hat, wie das die Freiheit aussieht. Und das Erste ist, Jesus hat uns vom Zorn Gottes befreit. Das Bild der Bibel ist nämlich nicht, dass wir Menschen auf die Welt kommen und wir leben alle automatisch in der Freiheit. Und wir müssen ganz schlimme Sachen machen, damit wir nicht mehr in Freiheit sind. Im Hebräer 10 heisst es, der Zorn Gottes liegt auf jedem Mensch, der nicht an ihm glaubt und der gegen ihn sündigt. Und wir Menschen, wir werden in diesem Status innen geboren. Also das Bild, das die Bibel eigentlich hat, wenn wir jetzt das Gefängnis nehmen, ist nicht, dass wir in Freiheit leben und aufwachsen und nur wenn wir etwas Schlimmes gemacht haben, kommen wir ins Gefängnis. Sondern wir sind von Anfang an in diesem Gefängnis drinnen. Weil wir nicht mit Gott unterwegs sein wollen. Weil wir nicht an ihm glauben und weil wir gegen ihn sündigen. Und wegen dem ist Jesus gekommen. Um den Zorn von Gott, wo Gott hat, zu Recht, oder? Wenn jemand etwas falsch macht, wenn jemand gegen Gott sündigt und Gott ist der Schöpfer von dem Universum, die höchste Instanz. Und wenn wir Menschen nicht mit ihm leben wollen, nicht an ihn glauben und Fehler machen, sündigen, dann haben wir das verdient, dass wir im Gefängnis sind, dann gehört das dazu. Aber Jesus ist gekommen, um uns rauszuholen, um uns zu retten. Im Römer 5, Vers 1 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Es ist nicht mehr der Zorn Gottes, der da ist. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann dürfen wir den Frieden haben. Und das ist eine Freiheit. Das ist die Freiheit, dass wir wieder in Gemeinschaft mit Gott kommen dürfen. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen, an das Kreuz gegangen, damit wir in die Gemeinschaft mit Gott wieder reinkommen. Damit wir dürfen Frieden haben. Damit der Zorn nicht mehr auf uns Menschen liegt. Und ich glaube, manchmal sind wir uns dieser Freiheit gar nicht so bewusst. Wir denken häufig, es fühlt sich irgendwie anders an oder ich fühle mich gar nicht so frei. Aber das, was Gott dir schenkt, das, was Jesus dir schenkt, das übersteigt alle Vorstellungen. Weil es ist auf einer Ebene, wo man nicht direkt sieht. Es ist eine Ebene, wo man nicht direkt wahrnimmt. Aber sie ist gleich da. Und Gott macht uns frei in dem Sinne. Ein zweiter Punkt, von was das Gott uns frei macht, er befreit unser Gewissen. Er macht unser Gewissen frei oder auch rein. Auch im Hebräer 10, da habe ich jetzt nicht drin, da müsst ihr halt gut zuhören. Im Hebräer 10, Vers 22 heißt es, deshalb wollen wir nun mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Das können wir jetzt machen, weil wir in Frieden mit ihm leben. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Hast du das auch schon mal erlebt? Dass du etwas gemacht hast, und du hast gerade darauf gemerkt, das war falsch. Das war jetzt nicht richtig, dass ich das gemacht habe. Und das ist das Gewissen, das da anschlägt. Und ich glaube, tief in uns Menschen drin ist das Bewusstsein da, dass wir keine Chance haben, vor Gott zu bestehen. Weil unser Gewissen das uns zeigt. Weil unser Gewissen sagt, du hast doch das und das falsch gemacht. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Und tatsächlich, wir können vor Gott nicht bestehen. Aus uns selber raus. Aber Jesus hat uns befreit. Und er hat uns befreit vom schlechten Gewissen. Sein Blut, das ist das Bild hier, oder? Früher hat man den Altar mit Blut besprengt. Von den Opfertieren. Um zu zeigen, hey, das wird abgewaschen. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat sein Blut gegeben, um unser Gewissen reinwaschen. Wir dürfen vor Gott kommen, in seine Nähe, und wir müssen kein schlechtes Gewissen mehr haben vor ihm. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Ich würde jetzt sagen, auch unter Christen auf dieser Welt nicht. Ich meine, es gibt so viele Orte, wo statt Jesus direkt anbetet, wird ein Bild von der Maria anbetet. Oder ein Bild von anderen Heiligen. Und immer mit der Hoffnung, ja, die bringen das zu Jesus bringen. Aber ich selber kann ja nicht direkt Jesus begegnen. Doch, zu dem hat Jesus uns befreit, dass wir direkt in seine Gegenwart kommen dürfen, ohne dass wir ein schlechtes Gewissen haben. Ein gigantisches Privileg. Von was hat uns Jesus noch befreit? Von der Macht der Sünde. Im Römer 6, Vers 18 heißt es, ihr seid von der Herrschaft der Sünde befreit worden und habt euch in den Dienst der Gerechtigkeit stellen lassen. Also wir sind nicht nur von Gottes Zorn und vom schlechten Gewissen befreit, sondern auch von der Macht der Sünde. Die Bibel sagt, die Sünde ist wie eine Sklaverei, wo wir Menschen drin sind, wo wir drin stecken. Das ist eigentlich wie das Gefängnis, wo wir drin sind. Und wir können gar nicht anders als Sündiger, als gegen Gott zu arbeiten. Aber Jesus hat uns befreit. Zur Freiheit, zu einem Leben in Freiheit hat er uns berufen. Und das heisst, er hat uns auch von dieser Macht, von dieser Herrschaft der Sünde befreit. Wir müssen nicht mehr sündigen und vor allem hat die Sünde keine Konsequenz mehr, keinen Einfluss mehr auf unser Leben. Ich stelle mir das, also wer von euch kennt Lucky Luke? Mal Hände gesehen, ja doch ein paar. Da gibt es ja ein paar Verbrecher, 4 Brüder, die Daltons. Was passiert mit denen, wenn sie gefangen genommen werden? Wer weiß es? Sie brechen nachher wieder aus, aber dazwischen passiert noch etwas. Sie werden geschnappt und dann? Sie müssen Stein klopfen, oder? Und damit sie Stein klopfen können, bekommen sie eine Kette mit einer riesigen Eisenkugel dran. Und das ist für mich das Bild hier. Hey, Sünde, das belastet uns. Das bremst uns. Das haltet uns am Ort, und wir kommen nicht vorwärts. Aber die Freiheit in Jesus bedeutet, die Sünde hat keinen Einfluss mehr auf mich. Es kommen keine Ketten, keine schweren Eisenkugeln an meine Füße. Sondern ich kann vorwärts gehen. Ich habe die Vergebung von meinen Sünden und darf immer wieder vor Gott kommen in dem Innen. Das ist die Freiheit, die Gott gibt. Und das ist eine Freiheit, die wir uns nicht erkämpfen können oder verdienen oder irgendwie selber machen, sondern es ist eine Freiheit, die Gott uns gibt. Wir lesen das wieder im Galater 5, oder haben das schon gelesen, im Vers 5. Dort heisst es, wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Es ist Gott, wo sie parat hat, die Gerechtigkeit, die Freiheit. Und jetzt muss ich gleich ein bisschen aufschlüsseln, das Wort Gerechtigkeit, das da drinnen ist, wo Gott uns geben möchte, das ist nicht die Gerechtigkeit, die wir eigentlich verdient hätten. Wir haben ja das vor angeschaut, wir als Menschen mit dem verdient, in diesem Gefängnis zu sein. Und am Schluss mit der Todesstrafe. Das ist der Lohn von der Sünde, vom Nicht-Unterwegs-Sein mit Jesus. Aber die Gerechtigkeit, die Gott da für uns bereit hat, die ist anders. Die befreit. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns, das kommt wieder, aufgrund des Glaubens geschenkt. Es ist Gnade, dass wir frei sein dürfen. Es ist ein Geschenk, dass wir glauben dürfen und mit ihm unterwegs sein. Und es ist eine Freiheit, die unabhängig ist von den Umständen, wo wir drin sind. Also paradoxerweise können wir sogar in einem Gefängnis sein, hier in der Schweiz. Genau, wir haben ja auch Gefängniswärter, sage ich jetzt mal da unter uns, oder? Justizvollzug, wo wir drin sind, aber man kann trotzdem frei sein. Der freiste Mensch der Welt. Da heisst es nämlich, denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube, ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Unabhängig von den Umständen, wo ich drin bin, ist die Freiheit da und gilt sie. Und jetzt da ist ein Beispiel drin von der Beschneidung. Die Galater, das ist ja noch interessant, das sind gar keine Juden gewesen, sondern Heiden. Und eigentlich kennen wir ja das von den Juden mit der Beschneidung, oder? Das ist das Zeichen, das Symbol vom Bund, wo Gott sagt, hey, wenn ihr als Volk mit mir unterwegs seid, dann sollen sich alle männlichen Mitglieder vom Volk beschneiden, die Vorhaut abschneiden als Zeichen. Und jetzt Galater, das sind eben verschiedene Gemeinden in Galatien, das ist in der heutigen Türkei. Und die sind zum Glauben an Jesus gekommen. Und es sind andere Leute gekommen, die gesagt haben, ja, jetzt glaubt ihr an Jesus, aber jetzt müsst ihr noch nach dem Gesetz leben. Jetzt müsst ihr euch noch beschneiden, oder? Jetzt müsst ihr noch zeigen, dass ihr wirklich dazugehören wollt. Jetzt müsst ihr noch das Gesetz erfüllen. Und da sagt der Paulus, nein, es kommt nicht darauf an, ob du das Gesetz erfüllst oder nicht. Sondern es kommt auf den Glauben darauf an, der dich frei macht. Es ist das Vertrauen auf Jesus, das befreit. Und nicht irgendwelche Werke. Weil das Beispiel jetzt hier von der Beschneidung ist wirklich nur ein Beispiel, als Beispiel gemeint. Es führt uns nämlich zum nächsten Punkt. Also der erste Punkt, nur Jesus befreit. Der zweite Punkt ist, das Gesetz, das führt wieder ins Gefängnis. Wir lesen am Anfang von unserem Abschnitt, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das Joch, das ist bei einem Pflug, wenn man mehrere Tiere einspannen will, dann hat man so einen Balken, der über die Tiere drüber geht. Und er sagt es da, hey, lönnt euch, also sind standhaft, lönnt euch nicht unter das Joch der Sklaverei zwingen. Und das Interessante ist, da steht nicht wieder. Es klingt fast so, als hätten sie sich ja schon mal beschnitten, weil er sagt das am Beispiel der Beschneidung. Nein, es geht eben nicht nur um Beschneidung. Es geht um mehr. Es geht um einen Weg vom Gesetz. Es geht darum, wenn wir am Gesetz nachfolgen, dann führt das wieder zurück unter das Joch, wieder zurück in die Zelle, ins Gefängnis und wir sind wieder eingesperrt. Und es hat noch mehr Konsequenzen. Lasst euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird auch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Wenn man den Weg Gott vom Gesetz einhalten, dann bringt das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, nichts. Dann gilt das nicht für einen selber. Dann hat das keine Auswirkung. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Was uns die Bibel eigentlich da sagt, sie sagt, es gibt zwei Wege zu Gott. Es gibt einen Weg von der Gnade, den wir vorher angeschaut haben. Es ist die Gnade, das Geschenk, das Jesus uns macht, das Gott uns macht, das Gott uns gibt. Wo wir dürfen in Freiheit leben. Und dann gibt es einen Weg vom Gesetz. Seid ihr da, oder? Es gibt einen Weg vom Gesetz, wenn man das einhaltet. Wenn man quasi so lebt, wie Gott sich das vorstellt. Und dann sagt der Paulus da aber, Aber wenn er schon im einen Punkt bei der Schneidung nach dem Gesetz leben will, dann seid ihr euch bewusst, dass er in allem das Gesetz einhalten muss. Das ist ein bisschen wie wenn du anfängst, Auto zu fahren, zum Fahrlehrer kommst, wenn du ihm sagst, ja, ich habe sowieso nicht vor, alle Regeln einzuhalten, sie müssen mir nicht alles zeigen, oder? Dann tut der Fahrlehrer schon ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Nein, es gehört alles dazu, die ganzen Gesetze. Und das sagt der Paulus auch da. Dass man alle Gesetze einhalten muss, wenn man nach dem Gesetz leben will. Aber es gibt ein Problem bei diesem Weg. Wir sind gar nicht in der Lage, alle Gesetze einzuhalten. Wir sind gar nicht in der Lage, aus uns selber heraus zu sagen, so, jetzt lebe ich so, dass ich Gott einfach von mir aus ehre. Jetzt lebe ich so, dass ich niemand anstössig bin. Jetzt lebe ich so, dass ich nie mehr lüge. Jetzt lebe ich so, dass ich nicht mehr meinen eigenen Vorteil suche. Zack, und schon ist man wieder reingefallen. Man hat keine Chance, auf dem Weg zu leben, nach dem zu gehen, nach dem Gesetz. Und darum führt das automatisch in Gefangenheit. Ich glaube, ist das für uns Menschen gar nicht so schwierig zu verstehen, auch für uns Schweizer. Wir kennen ja das mit dem Gefängnis. Also, wenn du im Gefängnis bist, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie du rauskommen kannst. Entweder du wirst begnadigt, oder du musst halt die Strafe absitzen, die nach dem Gesetz gilt. Die zwei Wege sind es. Und vielleicht denkst du, ja, aber was bedeutet denn der Weg vom Gesetz? Wir machen doch das nicht, als Schweizer, oder? Wir haben ja, also klar, man hält sich ein bisschen an die Regeln, die wir uns ja selber gegeben haben mit der Verfassung. Aber in dem Sinn sehen wir ja das nicht so extrem streng mit dem Gesetz. Oder Gesetz von Gott einhalten, ja. Aber ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage, wie dass man das Wort Gesetz verstehen. Wie dass man die Vorstellung verstehen. Ich glaube, wir haben ganz viel Gesetze oder Vorstellungen, was gut ist und was nicht gut ist und leben nach denen. Und das Interessante ist, wenn man mal zum Beispiel die Weltreligionen in die zwei Kategorien aufteilt, wo ist Gnade, der Weg zu Gott, und wo ist das Gesetz? Beim Buddhismus geht es darum, sich von dieser Welt und von der Sehnsucht zu lösen. Man macht das, indem man meditiert. Man muss sich lösen von dieser Welt, damit man gerettet ist. Damit man ins Nirvana kommt. Oder im Islam, haben Sie sicher schon mal von den Sunniten gehört. Und Sunniten, die bezeichnen sich so, weil sie sich an die Sunna halten. Und die Sunna ist die Sammlung von allen Gesetzen. Sie sagen, hey, ich will so leben, wie es die Sunna, wie es die Sammlung der Gesetze vorgibt. Und am Ende kommt dann Allah mit einer Waage, links und rechts eine Schale, auf der einen Seite die gute Tat, auf der anderen Seite die schlechte Tat, und dann wird gewogen. Aber dort geht es darum, dass man eben nach dem Gesetz lebt, etwas leistet aus sich selber raus. Und ich glaube, auch wenn das in der heutigen Schweiz nicht so eine grosse Rolle spielt, wir haben sogenannte, oder ich nenne sie so, Ersatzreligionen, die ganz ähnlich daherkommen. Zum Beispiel, wenn es um Klimaschutz geht, wo es heisst, ja, wir müssen unbedingt das Klima retten. Wenn du jetzt dich nicht änderst und anpassst, dann geht die Welt unter. Spätestens in 5 Jahren. Und am besten tust du ein bisschen Geld zahlen, dann retten wir das Klima für dich. Oder dann CO2-Abgabe und so. Ich will das nicht schlecht reden. Aber es kommt sehr ähnlich daher. Wir haben Gesetze, auch auf dieser Ebene, wo wir merken, ja, das wäre jetzt eigentlich das gute Handeln, oder das wird verlangt, so wird argumentiert. Wenn du das machst, dann kannst du nachher wieder in Ruhe leben auf der Welt. Und es gibt auch noch andere Gesetze, wo vielleicht noch etwas mehr im Alltag drin sind, wo wir noch etwas mehr leben. Zum Beispiel das Gesetz der Leistung. Haben wir als Schweizer sehr stark verinnerlicht. Dass man sagt, ja, du musst einfach leisten, oder? Damit du jemand bist. Wir unterscheiden nicht nach Herkunft, nach Rasse oder so, sondern der mehr leistet, der soll auch mehr bekommen. Und ich glaube, jetzt als politisches System funktioniert das relativ gut. Aber das Problem ist, wenn wir das nachher auf Gott übertragen, dann kommen wir in einen Konflikt. Wir denken, ja, man muss einfach leisten, oder? Man muss vor Gott leisten, damit man befreit wird. Aber so ist es nicht. Es gibt das Gesetz vom Geld und der Anerkennung. Vielleicht bist du mit dem unterwegs, dass du denkst, ja, ich brauche einen grösseren Lohn. Ich brauche ein besseres Auto als mein Nachbar, oder? Damit ich besser dastand. Oder es gibt das Gesetz der Moral. Und das ist auch sehr verbreitet bei uns in der Schweiz. Dass man so zum anderen überall schaut und ein bisschen beobachtet, wie er sich verhält. Und dann sagt man, denkt man so bei sich, ja, also besser als der bin ich schon. Also besser als der stand ich vor Gott schon noch da. Oder? Und das ist das Gesetz der Moral, wo man sagt, ich bin doch besser als andere. Ich bin doch genug gut. Ich verhalte mich doch gut. Aber all diese Gesetze, die führen zurück ins Gefängnis. Wieso? Weil nur Jesus allein kann retten. Wir können nichts dazu beitragen. Weder durch Leistung, noch durch richtiges Verhalten, noch durch mehr Geld und mehr Anerkennung. Nur Jesus. Und ich glaube, die Gefahr, wo wir als Christen drin stehen, die ist nicht unbedingt, dass wir einfach rein nur nach diesen Gesetzen auf dieser Seite leben. Sondern schon, dass wir sagen, ja, Gnade, Jesus hat mich befreit. Aber, dass wir ein Jesus-und-Modell leben. Dass man sagt, ja, Jesus hat mich gerettet. Und ich muss aber schon auch noch etwas dazu machen. Dazu beitragen. Und ich muss jetzt aber schon auch noch etwas mehr beten. Nein, so ist es nicht. Ich möchte eine andere Gleichung aufstellen. Jesus und nichts ist gleich alles. Jesus und nichts ist gleich alles. Es braucht nichts anderes. Es gibt nichts anderes. Außer Jesus, die Rettung durch Jesus Christus. Und nur wenn wir nichts dazu tun, ist es alles. Nur dann hat es seinen Wert. Sobald wir etwas dazu tun, sobald wir denken, jetzt muss ich aber auch noch etwas leisten, damit Gott mich liebt, damit Gott mich gern hat. Jetzt muss ich aber noch viel Geld verdienen und das spenden, damit Gott mich liebt. Dann trennen wir uns von Gott. Die Bibel sagt das da ganz klar. Der Paulus drückt das aus. Und er sagt sogar, da gibt es keine Kompromisse. Und die euch das sagen, dass ihr euch jetzt müsst beschneiden als Galater, die werden verdammt, weil sie das Falsche lehren. Das ist wie ein Sauerteig. Eben, wenn man ein bisschen Hefe in den Teig tut, dann ist nachher der ganze Teig voll Hefe. Wenn man nur ein bisschen von dem zulässt, dann ist das ganze Glaubensleben auf einem falschen Fundament. Und der Paulus sagt, man muss das so kompromisslos machen. Er sagt sogar, die sich beschneiden wollen, oder die Beschneidung verlangen, die sollen doch nicht nur die Vorhaut abschneiden, sondern gerade das ganze Stück. Es gibt keinen Kompromiss bei der Frage, wie kann ich in Freiheit leben? Wie lebe ich in Freiheit durch Jesus? Nur durch ihn. Und alles andere muss ich ablecken. Darf ich ablecken? Kann ich ablecken vor Gott? Ich möchte nächsten Sonntag ein bisschen genauer darauf eingehen, was heisst denn das? Das Leben im Geist ist nämlich genau das. Wie lebe ich jetzt in dieser Freiheit drin. Mit dem Geist. Das haben wir auch schon in unserem Abschnitt gelesen, wo es heisst, ja, da ist euch der Geist gegeben. Das klappt nur durch den Geist. Ich möchte aber gleich auch heute schon ein paar Sachen aufgreifen, vor allem was es nicht heisst, in Freiheit leben. Das lesen wir dann nämlich am Schluss von unserem Abschnitt, Galater 5, 13 und 14. Da heisst es, Geschwister, nochmal die Wiederholung, Geschwister, ihr seid zu Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Also ihr sagt, hey, ihr habt jetzt eine Freiheit. Und ich meine, statt wieder in eine andere Zelle in Gefangenheit zu gehen, könnte man sich ja denken, ja, wenn ich in Freiheit bin und sowieso draussen bleibe und nichts von meinem Verhalten beeinflusst die Freiheit, und man denkt, ja, dann kann ich ja einfach irgendetwas machen, oder? Und es hat keinen Einfluss auf mich. Und so ist es aber auch nicht gemeint. Paulus warnt da auch wieder. Gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um euch selber wieder, eure Natur, um wieder zurück ins alte Leben zu wollen. Wenn der Günther Canun das gemacht hätte, wenn er nicht im Tessin unter einem anderen Namen gelebt hätte, sondern wieder zurück wäre in seine Firma und wieder seinen Namen gebraucht hätte, dann wäre er sofort erkannt worden. Nur durch das, dass er ein anderes, ein neues Leben geführt hat, ist er quasi in Freiheit geblieben. Und ich habe keine Ahnung, wie er gelebt hat. Also ich glaube, das Leben können wir nicht so als Vorbild nehmen. Aber nur wenn wir die Freiheit leben, und das ist ein völlig anderes Leben als im Gefängnis, nur dann gelingt es uns, mit Jesus unterwegs zu sein. Und wenn wir denken, ja, ich kann jetzt wieder machen, was ich will, oder was ich sowieso will, dann gehen wir auch wieder runter. Es geht um etwas anderes, es geht um ein neues Leben, das wir bekommen haben. Und das Bild, das ich jetzt zum Schluss brauche, und ich auch ein bisschen die ganze Predigt zusammenfassen will, ist ein Bild, ich habe jetzt nichts da, aber ihr könnt es euch vorstellen, Metallstäbe. Metallstäbe, die können wir ja biegen. Und selber aus dem Gefängnis rauskommen, das gleicht einem Versuch, die Metallstäbe wieder möglichst gerade herzubiegen. Entweder lassen wir uns einspannen von anderen, oder? Wir denken, ja, die bringen uns jetzt wieder gerade. Oder wir tun es selber probieren. Aber bei Metallstäben, die auf dem Bogen sind, da kannst du noch so sehr probieren, du bringst die nie wieder gerade. Es hat immer irgendeine Krümmung drin. Also, ihr könnt das daheim mal probieren mit einer Büroklammer, die ist ja schon gebogen, über die ganz gerade bringen. So mit der Hand. Keine Chance. Und so können wir Menschen uns auch nicht aus dem Gefängnis befreien. Aber Jesus kann das. Und er nimmt uns mit und er schenkt ein neues Leben. Er tut die Metallstäbe ins Feuer. Er tut sie erhitzen. Und das ist manchmal auch schmerzhaft, so Temperatur. Aber durch Temperatur ist es möglich, wieder einen geraden Stab herzubringen. Es ist eine neue Energie, die da ist. Und die kommt von innen, die kommt nicht von außen, die kommt nicht von mir selber. Es ist die Liebe, die da ist, die Gott in mich hineingegeben hat. Und in dieser Liebe, mit dieser Liebe, will ich jetzt weiterleben. Darum heisst es auch da, denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Es ist die Liebe, die Gott uns Menschen gegenüber gezeigt hat, wo nachher in uns lebt und das bewirkt, dass wir die Liebe auch weitergeben und so leben können. In Freiheit. Leben in Freiheit. Ich möchte gerne beten. Herr, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der uns die Freiheit schenkt. Völlig unverdient. Es ist ein Geschenk von dir, das du uns gibst. Und wir können uns das nicht selber irgendwie erarbeiten. Und hilf uns dabei, dass wir da auch nicht irgendetwas vermischen. Dass wir nicht sagen, ja, ich glaube daran, dass du mich gerettet hast, Jesus, und jetzt muss ich aber noch. Schenk uns immer wieder den Blick, wo wir uns selber gefangen nehmen oder wieder zurück in eine Zelle, in eine Wand, hineingehen, weil wir nach irgendeiner Vorstellung, nach irgendeinem Gesetz wieder leben wollen, um dir zu gefallen. Nein, das ist ein Modell, das in den Kübel gehört. Nur du und nichts ist alles für uns. Und wir danken dir, dass du mit deiner Kraft, mit deinem Geist in uns lebst und uns hilfst, in dem Innen zu wachsen, zu reifen und noch näher zu dir zu kommen. Amen. Wir werden jetzt eine Zeit der Stille haben. Und nach dieser Zeit der Stille gibt es die Möglichkeit, dass du da vorne kommen kannst und etwas erzählen, was du erlebt hast, vielleicht gerade kürzlich, vielleicht auch schon länger her. Und vielleicht kannst du auch gerade noch einen Gedanken einbauen mit ja, wo hast du die Freiheit mit Jesus erlebt oder wie hast du sie erlebt? Also wir sind ruhig und nachher, ich weiß gar nicht, dürfen sie einfach vorkommen, Dorothea? Oder sagst du noch etwas? Okay, also ich darf nachher einfach vorkommen, wenn ihr gerne etwas mitteilen möchtet.